Ein gezähmtes Monster am BER, deutlich mehr antisemitische Vorfälle in Berlin und ein überraschender Umzug in Brandenburg. Das sind einige unserer Themen der kommenden Viertelstunde. Herzlich willkommen damit zu unserem landespolitischen Wochenrückblick zur Debatte in Berlin und Brandenburg. Ich bin Ute Schumacher. Fangen wir gleich an mit dem gezähmten Monster. Die Entrauchungsanlage des BER-Flughafenterminals bezeichnete der damalige Technikchef des Flughafens Berlin-Brandenburg vor 5 Jahren als Monster, als eine nicht beherrschbare Fehlplanung. Nun, 5 Jahre später, nach diversen Umbauten und weiteren Hiobsbotschaften, gab Flughafenchef Lütke Dahldrup in dieser Woche bekannt, der TÜV hat eben dieses Monster abgenommen. Die komplexe Entrauchungssteuerung funktioniere. Thomas Rautenberg berichtet.
Ausgerechnet das Monster sorgt für einen Befreiungsschlag der Flughafengesellschaft. Ordnungsgemäß beschaffen, funktionstüchtig und vor allem mängelfrei. Diese Einschätzung schrieb der TÜV in seinem Abnahmeprotokoll. Das sei ein ganz wichtiger Meilenstein für die planmäßige Inbetriebnahme des Flughafens BER im Oktober 2020, sagte Flughafengeschäftsführer Lütke Dahldrup. Die Flughafengesellschaft ist überzeugt, dass auch die anderen technischen Probleme in den Griff zu kriegen sind. Der Bau der Brandmeldeanlage, den die Firma Bosch verantwortet, soll unmittelbar vor der Fertigstellung stehen. Auch die Kabel für die Sicherheitsstromversorgung und Notbeleuchtung im Terminal werden nicht mehr zum Stolperstein für den geplanten Eröffnungstermin, versicherte die Flughafengesellschaft. Spätestens im Juli dieses Jahres könnten die sogenannten Wirkprinzipprüfungen beginnen. Dabei wird der TÜV das Zusammenspiel aller technischen Anlagen im Terminal überprüfen. Vor diesem Hintergrund, so die Flughafengesellschaft weiter, halte man den geplanten Eröffnungstermin für absolut realistisch. Das hat Flughafengeschäftsführer Lütke Dahldrup auch Bundesverkehrsstaatssekretär Güntner mitgeteilt. Der hatte zuvor in einem halböffentlichen Brief Klarheit über den gegenwärtigen Bauzustand auf dem BER gefordert.
Es gibt mehr antisemitische Vorfälle in Berlin. Sowohl die Statistik der Polizei als auch die der Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus RIAS hat im vergangenen Jahr mehr Fälle registriert als im Jahr davor. Was die beiden Statistiken unterscheidet, sind die absoluten Zahlen. Die Polizei hatte im vergangenen Jahr 324 antijüdische Straftaten registriert, RIAS 1083. Sebastian Schöbel über die Gründe für die unterschiedlichen Zahlen und den wachsenden Antisemitismus in Berlin an sich.
Mehr als 1000 antisemitische Vorfälle in einem Jahr und jeder einzelne ist verifiziert, sagt RIAS-Vorstand Benjamin Steinitz.
Jeder Vorfall, den wir hier zählen, da waren wir oder die Polizei oder auch eine andere zivilgesellschaftliche Organisation direkt im Kontakt mit den Betroffenen.
Dass die Statistik der Polizei deutlich weniger Fälle registriert hat, nur etwas mehr als 300, liegt vor allem daran, dass dort nur Taten gezählt werden, die auch angezeigt werden. RIAS hingegen erfährt von deutlich mehr Vorfällen, zunehmend auch solchen im Netz, von denen die Polizei nie erfährt. Fälle wie der, von dem die Autorin und Bloggerin Juna Grossmann berichtet. Die bekannte Chronistin des jüdischen Lebens in Berlin saß jüngst in einer Gesprächsveranstaltung in Berlin. Da habe sich ein Mann im Publikum zu Wort gemeldet.
Und hat erzählt, dass seine Tochter, 12 Jahre alt, dort in der Gegend zur Schule geht. Sie hat im Unterricht erlebt, wie ein Lehrender einem Klassenkameraden sagte, wenn er jetzt nicht stillsitzt, kommt er in ein polnisches KZ.
Die Schülerin sei direkt zur Schulleitung gegangen, habe den Vorfall gemeldet, sagt Grossmann.
Es hat keinerlei Folgen gegeben. Es wurde bagatellisiert mit den Worten, es ist ja nur ein Quereinsteiger. Es ist bis heute nichts passiert, der Mann ist noch an der Schule.
Dabei wird der Hass auf Juden in Berlin nicht nur mehr, sondern auch gewalttätiger. Laut RIAS gab es im vergangenen Jahr 46 antisemitisch motivierte tätliche Angriffe, mehr als doppelt so viele wie 2017. In rund der Hälfte aller Fälle, die RIAS gezählt hat, habe man klar zuordnen können, welchem politischen Spektrum die Täter angehören, sagt Benjamin Steinitz. Knapp ein Viertel davon seien von Rechtsextremisten oder Rechtspopulisten begangen worden, gefolgt von israelfeindlichen Aktivisten, Verschwörungstheoretikern und Linksextremisten. So Steinitz.
Die kleinste Gesamtsumme können wir in Berlin den islamistischen Tätern zuordnen. Es hat aber auch den Grund, dass auch die Strategie möglicherweise von Islamistinnen ist, gar nicht so sehr in die Öffentlichkeit zu treten und jetzt nicht unbedingt so erkannt zu werden. Wir stellen aber fest, dass gerade im Bereich der Bedrohungen der Anteil von Islamistinnen wesentlich höher ist.
Auch da fällt die Diskrepanz zur Polizeistatistik auf. Hier ist der Anteil der Taten, die Rechtsextremen zugeordnet werden, deutlich höher. Und zwar auch, weil die Zahlen auf der ersten Vermutung der Polizisten beruhen, die den jeweiligen Fall aufnehmen, nicht auf dem tatsächlichen Ermittlungsergebnis. Von den insgesamt 368 Menschen, die laut RIAS 2018 Opfer von antisemitischen Übergriffen wurden, war übrigens nur etwas mehr als die Hälfte tatsächlich jüdisch. Immer öfter trifft es inzwischen auch Menschen, die sich öffentlich gegen Antisemitismus einsetzen.
Wer jahrelang wohnungs- oder obdachlos war, braucht vor allem eins, um wieder auf die Beine zu kommen: eine eigene Wohnung. Das ist die Idee, die hinter dem Modellprojekt Housing First des Berliner Senats steckt. Das läuft seit einem halben Jahr. Jetzt zog Berlins Sozialsenatorin eine erste Zwischenbilanz. Nina Amin berichtet.
Knapp 20 zuvor obdach- oder wohnungslose Menschen haben inzwischen Mietverträge unterschrieben und eigene Wohnungen bezogen. Sozialsenatorin Elke Breitenbach ist zufrieden.
Die ersten Erfahrungen zeigen, es ist wirklich positiv. Ich glaube, man muss es längerfristig untersuchen. Es wird ja auch evaluiert. Und dann werden wir 2021 entscheiden. Ich glaube, es ist der richtige Ansatz. Aber mit Glauben kommt man nicht weiter. Man muss es dann auch begründen können.
Die Wohnungen würden hauptsächlich von großen städtischen und privaten Wohnungsunternehmen zur Verfügung gestellt, sagt Breitenbach. Das zeige, dass es Vermieter gäbe, die bereit seien, soziale Verantwortung zu übernehmen. Allerdings wünsche sie sich besonders von landeseigenen Gesellschaften noch mehr Engagement, sprich noch mehr Wohnungen, die zur Verfügung gestellt werden. Das wünschen sich auch die zwei Träger des Projekts. 29 Wohnungen haben sie ein halbes Jahr nach Projektstart schon angeworben. Bei einem der Träger der Berliner Stadtmission ist Sebastian Böwe für die Akquise zuständig.
Ich muss viel reden, ich muss viel telefonieren, ich muss ständig präsent sein. Es ist nicht einfach, überhaupt nicht.
Aber jede vermittelte Wohnung belohne ihn für die Arbeit. Das Projekt richtet sich an einen ganz speziellen Kreis von Betroffenen. Sie müssen älter als 18 Jahre und alleinstehend sein. Außerdem müssen die Frauen und Männer schon seit Jahren wohnungslos oder obdachlos sein. Am wichtigsten, so Böwe, sei allerdings:
Die müssen die Bereitschaft haben, etwas an ihrer Situation zu ändern. Und man muss mit ihnen reden können. Und sie müssen Anspruch auf Transferleistungen haben in Berlin.
Alkohol- oder Suchtprobleme hingegen seien keine Ausschlusskriterien. Darum werde sich später gekümmert. Zuerst geht es um das Zuhause. Housing First eben. Der zweite Projektträger, der Sozialdienst katholischer Frauen, vermittelt ausschließlich Frauen. Wenn die Frauen den Mietvertrag unterschrieben haben, höre die Betreuung aber längst nicht auf, sagt Sozialarbeiterin Stefanie Albig. Vieles sei gerade nach dem Umzug noch zu viel.
Ganz kleine Sachen wie neuen Strom anzumelden, eine Haftpflichtversicherung abzuschließen oder sich polizeilich umzumelden.
Und auch für die Vermieter sei sie nach Vertragsabschluss weiterhin Ansprechpartnerin, so Albig. Nur durch diese engmaschige Betreuung könne Housing First funktionieren, für die Betroffenen und für die Vermieter. Und der Bedarf ist groß. Allein 37.000 Wohnungslose hat das Land Berlin meist in Gemeinschaftsunterkünften untergebracht. Offizielle Zahlen, wie viele Obdachlose auf Berlins Straßen leben, gibt es noch nicht.
Sie hören Landespolitik zur Debatte in Berlin und Brandenburg. Und da schauen wir jetzt nach Brandenburg. Da fehlt ja noch immer eine endgültige Antwort auf die Frage, was bleibt in der Lausitz, wenn die Kohle geht? Ideen dazu gibt es ganz unterschiedliche. Am Dienstag kam eine neue dazu. Das Kabinett hat beschlossen, das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur von Potsdam nach Cottbus zu verlagern. Darüber will ich sprechen mit meinem Kollegen Dominik Linz. Das war ein überraschender Schritt, oder?
Ja, absolut. Damit hat, glaube ich, so niemand gerechnet. Also es gab ja immer wieder Überlegungen, Behörden nach Cottbus zu verlagern. Der Landesrechnungshof war da zum Beispiel immer wieder im Gespräch. Da gab es heftigen Widerstand, als diese Idee überhaupt im Raum stand. Dass es jetzt also ein ganzes Ministerium werden soll und das eben mal so eben nebenbei beschlossen wurde, das hat doch alle sehr überrascht.
Und warum das alles?
Na, es gibt zwei Gründe. Also der erste ist rein pragmatischer Natur und da geht es um das Bundespolizeipräsidium in der Potsdamer Heinrich-Mann-Allee. Das soll massiv ausgebaut werden. 800 neue Mitarbeiter und mehr sollen dahin kommen und dafür braucht es einfach Platz. Naja, und der zweite Grund, das ist dann eben tatsächlich der Strukturwandel. Man will mehr Behörden in die Fläche verlagern, damit eben auch mehr Arbeitsplätze, mehr Fachkräfte, Know-how in die Fläche geben. Dietmar Woidke hat in dem Zug wieder gesagt, der beste Weg in Richtung Strukturwandel ist, die Stärkung von Wirtschaft und Wissenschaft in der Lausitz, um der Region eben auch für die Zeit nach der Braunkohle dann eine Perspektive zu geben. Insofern ist das aus Sicht der Landesregierung alles sehr folgerichtig.
Werden dann nach der Wahl im September die Kisten gepackt oder wann soll umgezogen werden?
Ja, das muss man dann erstmal abwarten. Also jetzt liegt erstmal dieser Kabinettsbeschluss vor. Der muss auch laut Ministerpräsident und Finanzminister überhaupt nicht mehr durch den Landtag gehen. Und dann soll der Umzug bis 2023 vollzogen sein. Bis dahin muss dann erstmal umgebaut oder komplett neu gebaut werden. 15 Millionen plant Christian Görke, der Finanzminister, dafür erstmal ein, was ich relativ sportlich gerechnet finde. Alles in allem denke ich, vor dem 1. September, vor der Wahl, wird da aber ganz konkret noch nichts passieren.
Nun bleibt so eine Idee ja nicht ohne Reaktion. Wie ist die Entscheidung der rot-roten Brandenburger Landesregierung denn angekommen?
Also ganz klar in der Opposition völlige Ablehnung. Ingo Senftleben, der Woidke, Herausforderer von der CDU, der sagt, sollte ich am 1. September Ministerpräsident werden, dann mache ich das alles rückgängig. Er sieht darin ganz klar ein Wahlkampfmanöver und will auch lieber ein eigenes Lausitzministerium in Cottbus haben, das sich also nur um den Strukturwandel kümmern soll. Andreas Kalbitz, der AfD-Chef, der spricht auch von einem durchschaubaren Wahlgeschenk an die Lausitz, weil Rot-Rot da eben die Fälle davon schwimmen. Die Grünen, die fürchten Zerreißen der Landesregierung, aber es gab auch deutliche Kritik aus den eigenen Reihen. Also Clara Geiwitz zum Beispiel, SPD-Landtagsabgeordnete, ehemals Generalsekretärin der SPD, hätte es konsequenter gefunden, wenn es das Wirtschafts- und Energieministerium dann wenigstens gewesen wäre. Und heftige Kritik kommt auch aus dem Ministerium selbst von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. 150 sind das, da ist man überhaupt nicht begeistert von der Idee, nach Cottbus umziehen zu müssen. Vor allem aber fühlt man sich völlig übergangen, weil man im Prinzip über die eigene Zukunft dann erst aus der Presse informiert wurde.
Und wie schätzt du selbst den Plan ein, das Brandenburger Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur nach Cottbus zu verlagern?
Also ehrlich gesagt finde ich in Zeiten des Netzausbaus, wo wir alle auch von Homeoffice, neuen Arbeitsweisen reden, die Debatte darum, dass das alles konzentriert in Potsdam sein muss, nicht so richtig überzeugend. Also was da dran natürlich hängt, ist die ganze Infrastruktur, also eben Netzausbau, der Schienenausbau Richtung Cottbus, was jetzt ja alles passieren soll, wenn das denn dann so ist, dann finde ich diese Idee, muss ich dazu sagen, ja warum denn nicht? Für mich ist aber die Frage der Kommunikation doch eine ganz entscheidende, wenn das also alles wirklich per Ordre die Mufti passiert ist und niemand informiert wurde, dann fürchte ich, dass der Schuss auch nach hinten losgehen könnte. Ich finde auch tatsächlich konsequenter wäre die Idee beim Energieministerium gewesen, denn es geht hier natürlich auch um Symbolpolitik, also Wissenschaft und Forschung in der Lausitz, ja sicher, Kultur. Je nun, es ist eben nicht gerade das allerwichtigste und größte Ministerium, das man hat in Potsdam. Also man könnte dann auch einfach sagen, man nimmt eben das Ministerium, wo man am wenigsten falsch machen kann, und ob das dann am Ende so aufgeht, da bin ich mir nicht so richtig sicher.
Dominik Lenz war das. Vielen Dank für die Einschätzung. Bienenfreundlicher soll Berlin werden. Deshalb hat der Senat in dieser Woche unter anderem beschlossen, mehr Linden, Schlehen und Weißdorn zu pflanzen, mehr Wildblumenwiesen anzulegen und die Imkerei zu fördern. In Brandenburg starten demnächst gleich zwei Volksinitiativen für mehr Arten- und Insektenschutz. Eine unter anderem vom Landesbauernverband initiiert, die andere von Naturschutzverbänden. Amelie Ernst über die Unterschiede zwischen den beiden Initiativen.
Zwei Volksinitiativen zum selben Thema. Dümmer hätte es für die Initiatoren der Kampagne Artenvielfalt retten, Zukunft sichern kaum laufen können. Doch diese Volksinitiative sei das Original, betont Friedhelm Schmitz-Jersch vom Naturschutzbund NABU, nicht die des Bauernverbandes.
Dann haben sie ganz schnell gesagt, das war ja letzte Woche Freitag, laden wir ganz schnell zu einer Pressekonferenz ein, um uns den Wind aus den Segeln zu nehmen. Das ist natürlich, man kann auch sagen, unseriös.
Aber Interessierte würden die Unterschiede der beiden Volksinitiativen schon erkennen. Da ist sich Schmitz-Jersch sicher.
Wir wollen Veränderung der Förderbedingungen haben. Das wollen natürlich die Landwirte mit allen Mitteln verhindern. Wenn es mehr Geld gibt, soll es immer nur zusätzliches Geld sein, obwohl wir so viel Geld eigentlich haben für die Landwirtschaft. Das muss nur besser eingesetzt werden. Und wir konnten eine Verständigung nicht erreichen. Ein paar rote Linien für den Einsatz von Pestiziden in Naturschutzgebieten. Das war mit den Landwirten nicht zu machen.
Auch die Volksinitiative der Landnutzer will den Pestizideinsatz reduzieren, nicht aber die komplette Förderpolitik des Landes auf mehr Umweltschutz umstellen. Unter den Imkern wiederum finden sich Unterstützer auf beiden Seiten. Der Landesverband Brandenburgischer Imker wirbt für die Initiative des Bauernverbandes. Die Aurelia-Stiftung als Lobbyverband der Bienenfreunde stellt sich auf die Seite der Naturschützer. In noch größerer Gefahr als die Honigbienen seien allerdings die Wildbienen, betont Thomas Volpers vom BUND. Die entsprechenden Daten müsse man nicht erst noch erheben. Die legen bereits seit über 20 Jahren vor.
Damals waren von 383 Wildbienenarten in Brandenburg schon 40% gefährdet. Wenn man in die Bundeslisten guckt, die etwas aktueller sind, sind es heute 50%. Und da sind sehr viele Arten auch dabei, die inzwischen ausgestorben sind.
Nun geht es für beide Volksinitiativen darum, ihre unterschiedlichen Positionen klarzumachen. Und die Brandenburgerinnen und Brandenburger müssen in den nächsten Monaten genau hinschauen, bei wem sie da unterschreiben und wofür genau.
Und das war Landespolitik zur Debatte in Berlin und Brandenburg mit den wichtigsten landespolitischen Themen der Woche aus der Region. Ich bin Ute Schumacher und ich danke fürs Zuhören.